Hallo, liebe Formel 1-Fans, wir begrüßen euch zu einer neuen Folge Formel Schmidt direkt nach dem Kracher in Spielberg. Das ganze Wochenende war ein einziger Genuss. Michael und ich hatten ziemlich viele Schnitzel und auch ein wunderbares Duell von Lando Norris und Max Verstappen gesehen. Nach dem Motto, wenn sich zwei streiten, freut sich der Dritte, hat George Russell den ersten Sieg für Mercedes in dieser Saison geholt. Aber nach dem Rennen gab es eigentlich nur ein Thema. Alle haben darüber geredet, wer war schuld, Verstappen oder Norris. Michael, wie siehst du das?
Ja, ich würde es so sehen, ich würde hier gar keine Schuldfrage stellen. Es war so ein geiler Zweikampf. Natürlich hat der eine mal den anderen abgedrängt. Beide, Lando Norris wie Max Verstappen, waren in Kurve 3 mal neben der Strecke. Beide haben eingefordert, dass der andere die Position zurückgeben muss. Max Verstappen hat zweimal auf der Bremse die Spur gewechselt. Lando Norris, könnte man sagen, beim entscheidenden Angriff hätte vielleicht noch ein bisschen weiter nach links gehen können auf den Curb. Wollte er natürlich nicht. Er wollte da mal einen Punkt setzen und sagen, hier bin ich. Das kannst du mit mir nicht die ganze Zeit machen. Also insofern fand ich, beide Strafen, die da ausgesprochen wurden, die erste war ja für Verletzung der Streckenlimits, weil Norris das fünfte Mal passiert ist während des Grand Prix. Jetzt okay, ich habe kein Problem, wenn es normale Streckenlimits sind, aber hier, wenn einer zu weit in einer Kurve schießt, egal ob das jetzt Kurve 1 oder Kurve 3 ist, hat er ja keinen Vorteil. Das ist für mich keine Verletzung der Streckenlimits, also war das schon mal lächerlich. Und das andere war, Max Verstappen dann die Schuld zu geben, weil er den Norris auch so ein bisschen nach außen gedrängt hat. War hartes Rennen. Max Verstappen mag das so. Er hat auch die Quittung dafür bekommen. Mit dem Reifenschaden ist nicht Erster geworden, sondern Fünfter. Also insofern würde ich sagen, lass das, weil wir wollen solche Rennen sehen. Am Anfang haben sich auch alle drüber aufgeregt, dass die beiden Alpinen sich da so bekriegen. Aber im Endeffekt sind wir mal ehrlich, auch das hat uns doch gefallen, wie Gasly und Ocon da rundenlang miteinander gekämpft haben.
Ja, das Beste fand ich den Kommentar von Fernando Alonso, der dahinter fuhr und dann meinte, wow. Ja. Also das war wirklich Entertainment. Genau. Ja, der Andrea Stella, McLaren-Teamchef, hat so ein bisschen auf 2021 zurückverwiesen, als es um diese Verstappen-Thematik ging. Mit diesem unterschwelligen Vorwurf, dass er so ein bisschen in alte Muster verfällt. Würdest du das auch so sehen?
Ja, ich meine, das ist in dem Verstappen drin. Helmut Marko hat nach dem Rennen gesagt, wir hätten ihm eigentlich sagen sollen, lass diesen Norris fahren, dann wären wir wenigstens sicher Zweiter. Aber wir haben gesehen, wir haben einen Reifennachteil. Aber sagt er, das brauchen wir dem gar nicht sagen. Das würde der nie machen. Also, weil das ist in ihm drin. Das ist ein Kämpfer, der gibt die Position nicht freiwillig her. Und deswegen würde ich sagen, ich habe nichts dagegen. Aber Max Verstappen darf dann auch nichts dagegen haben, wenn die anderen genauso fahren wie er. Wir können uns an eine Szene, ich glaube, das war 2019, an der gleichen Stelle mit Leclerc erinnern, als es gerade in der letzten Runde noch um den Sieg ging. Da hat er den Leclerc auch draußen verhungern lassen, hat gewonnen. Es gab eine Untersuchung, ist da nichts passiert, haben sich viele darüber aufgeregt. Leclerc hat gesagt, pass auf, Kamerad, das nächste Mal, ab dem nächsten Mal fahre ich genauso wie du. Und dann hatten wir dieses wunderbare Duell in Silverstone mit den beiden. Beide waren, keine Ahnung, 10 Mal neben der Strecke, waren geiler Zweikampf. Also insofern habe ich da jetzt echt kein Problem damit. Was ich gut fand, ist, dass Lando Norris, wir kommen vielleicht noch drauf, endlich mal gezeigt hat, mit mir kannst du es nicht die ganze Zeit machen. Ich kann auch hart fahren, wenn ich will.
Ja, das wollte ich jetzt gerade sagen. Du hast Leclerc erwähnt, der so richtig eine Ansage gebracht hat. In so einem Duell oder Zweikampf über eine ganze Saison geht es ja auch immer so um diese mentale Verfassung, um dieses, wer teilt wie aus. Würdest du sagen, dass Norris da so ein bisschen zu selbstkritisch auch gerade unterwegs ist? Wir hatten es ja nach dem Sprintrennen gesehen, da hat er sich dann als Amateur oder erst gefahren wie ein Amateur, hat er gesagt. Der war schon sehr demütig dann am Ende und Andrea Stella hat ihn total in Schutz genommen. Glaubst du, dass ihm da noch so ein bisschen die Härte fehlt und dass er besser fahren würde, wenn er dann nicht so hart mit sich ins Gericht gehen würde?
Ja, ich glaube ja schon so vom Typ her ein bisschen der Gegenentwurf zu Max Verstappen, an dem alles abprallt, selbst wenn er mal einen Fehler macht und es für sich selber weiß, würde er nie zugeben, weil er weiß, es ist eine Schwäche, Fehler zuzugeben. Lando Norris ist da eher auf der soften Seite, würde ich jetzt mal sagen. Ich meine, im Endeffekt hat sich dieses Duell, so wie es dann gelaufen ist, ja schon seit längerem angebahnt. Wir hatten ja schon einige Duelle jetzt zwischen den beiden. Es waren meistens Fernduelle, also meistens war es so, Verstappen führt, Lando Norris holt auf und es hat gerade nicht gereicht. Dann hat man in Barcelona den Start, den er verloren hat, gleich darauf Verstappen überholt den Russell mit einem überfallartigen Angriff, macht das natürlich wieder typisch Verstappen, volles Risiko in der letzten Kurve, bleibt dran, hat sich auch die Energie dementsprechend eingeteilt, geht vorbei, Lando Norris hängt 15 Runden hinter ihm her. Wir haben ihn ja gefragt bei der McLaren-Pressekonferenz schon am Donnerstag, ob das der Unterschied sei. Und da sagt er, ja, natürlich ist der Max, der ist da brutal und versucht es gleich am Anfang. Aber als ich dann dran war am Russell, also jetzt in Barcelona, da waren meine Reifen schon heiß, seine waren heiß. Und dann hat der Gegner, also der, den ich überholen will, der hat sich schon ausgeschaut, wie fahre ich. Ich weiß zwar, wie er fährt, aber trotzdem, es ist dann immer schwieriger, je länger es dauert. Und wenn die Reifen mal zu heiß sind, geht fast gar nichts mehr. Also er hat dann die Kritik, die er an sich selbst geübt hat in Barcelona, die ja ziemlich heftig war. Also gleich nach dem Rennen hat er gesagt, ja, Start war schlecht, die Nummer war schlecht. Die hat er dann so ein bisschen zurückgenommen. Ich glaube auch, dass das Team und Andreas Seller ihm gesagt hat, hey, nimm dich nicht immer so in die Pflicht. Dann kam der Sprint, du hast schon angesprochen, da hat er sich sauber verladen lassen. Er war ja schon vorbei und er macht dann die Innenspur auf und er hat sich dann selber, also wirklich mit den Worten Amateur bezeichnet, was natürlich schon ziemlich hart ist. Aber ich glaube, da ist ihm dann irgendwann Licht aufgegangen, so beim nächsten Mal läuft es hier anders. Und vielleicht hat er das ein oder andere Mal ein bisschen übertrieben, aber ich finde das gut. Wie gesagt, man muss gegen Verstappen genauso fahren, wie Verstappen gegen andere fährt. Ich glaube, die Sprache versteht er. Er hat dann im Endeffekt sicher auch kein Problem damit. Er hat sich natürlich im Rennen beschwert. Norris hat sich auch beschwert. Das ist ja auch so eine Sache, die wissen alle ganz genau oder die hoffen, weil die Sportkommissare so streng sind oder so kleinlich sind, hoffen natürlich, dass jeder kleine Fehler irgendwie bestraft wird. Deswegen jaulen die da alle am Funk. Also gerade auch deshalb würde ich sagen, sollte man solche Duelle laufen lassen, bis es dann wirklich unfair wird. Und das, ich würde mal sagen, so richtig unfair war es jetzt eigentlich nicht.
Ja, wie du sagst, es sind halt einfach so viel psychologische Spielereien, wie auch die Kommentare am Funk dann. Denkst du denn, es gibt irgendwas, was der Norris ändern müsste, damit er wirklich diesen Verstappen irgendwie knacken kann?
Ich glaube, wenn er jetzt so weiterfährt wie in Österreich, dann wäre das schon gut. Verstappen ist jetzt sicher vorgewarnt. Der weiß, der wird da nicht mehr nachgeben. Und ich muss ein bisschen besser aufpassen, vielleicht hier und da. Ich meine, es war eben eine Kleinigkeit, die zu diesen Reifenschäden geführt hat, wenn man sich mal anschaut. Es war rechter Hinterreifen gegen linker Hinterreifen. Es war kein Frontflügel beteiligt zunächst mal. Also es war wirklich Hinterreifen gegen Hinterreifen. Und wahrscheinlich hat sich auch Verstappen gedacht, naja, die waren ziemlich parallel. Wenn wir uns mit den Reifen berühren, kann nichts passieren. Aber die Felge hat halt den Reifen aufgeschlitzt. Dann in Folge ist es dem Norris das Gleiche passiert. Also insofern wird er schon aufpassen, wenn sich da jetzt der Norris wieder da so vordrängelt. Und es hat auch, glaube ich, eine Signalwirkung für alle anderen. Würde Russell jetzt mal in diese Position kommen oder Leclerc wieder oder Sainz, ich glaube, die würden genauso wenig nachgeben. Das war ja auch so eine Signalwirkung vom Verstappen, wenn der da ankam im Zweikampf, haben viele schon zurückgezuckt, weil sie gedacht haben, der ist so kompromisslos, da kann ich nur verlieren. Ich glaube, das Beispiel Norris hat den gezeigt, man kann, auch wenn der Norris zum Schluss den Schaden hatte, man kann da schon dagegenhalten. Ich meine, früher war das ja genauso, ob Schumacher oder Senna. Ja, das war, die hatten halt ein Überhol-Image und da sind die Leute schon meistens mal aus dem Weg gegangen. Das hat Verstappen auch, das hat er gut gemacht. Also jetzt in seiner ganzen Karriere, dass er sich das so aufgebaut hat. Aber ich glaube, er kann schon, wenn die anderen jetzt das Auto dazu haben, jetzt mit mehr Gegenwehr rechnen.
Wir haben beide ja auch während des Rennens gesagt, bis es zu diesem Duell kam, wow, also Verstappen ist verdammt überlegen. Das war schon das ganze Wochenende so. Er hat eigentlich alles abgeräumt, was es abzuräumen gab. Was richtig erschrocken hat, war der Vorsprung auf so einer kurzen Strecke wie dem Red Bull Ring. Wie kam es, dass Red Bull da jetzt so krass in einer anderen Galaxie war?
Ja, ich würde mir das gar nicht so auf Red Bull beziehen, weil Perez ist ja auch mitgefahren und Perez bleibt normalerweise, sagen wir, selbst wenn es schlecht läuft, auf einer längeren Strecke so eine halbe Sekunde bis 18. dahinter, wie gesagt, das müsste man eigentlich im Spielberg alles verkürzen, weil die Rundenzeit so kurz ist und da waren es 19, also es ist eigentlich noch mal mehr und das zeigt schon, da war der Verstappenfaktor, waren da bestimmt 3-4 Zehntel, es waren ja auch alle anderen Fahrer relativ konsterniert, wie das möglich war und wenn man sich dann die GPS-Vergleiche anschaut, Verstappen hat alles in den schnellen Kurven gewonnen, eigentlich in den anderen Kurven war er gar nicht mal so überlegen, er gewinnt immer am Anfang der Runde, das war wieder dieses Phänomen, was ich bis heute keiner erklären kann, das trifft im gewissen Maße auch auf Perez zu, da geht es eigentlich von dem Punkt, wo die Zielgerade beginnt, bis zur ersten Kurve gewinnen diese Red Bull schon mal massiv Zeit. Die machen irgendwas anders mit dem Energiemanagement, wahrscheinlich. Obwohl, ich meine, die anderen sind ja auch nicht blöd. Die haben schon versucht, sich zu überlegen, was sie da treiben. Haben es bis jetzt nicht rausgefunden. Und dann waren das halt die Kurven 6, 7 und 9, 10. Und jetzt, wenn man sich die Kurven ganz genau anschaut, dann hat Verstappen den richtig großen Vorsprung gegenüber allen anderen in den Kurven 7 und 10. Das ist jeweils die zweite schnelle Kurve. Die liegen ja direkt hintereinander, also 9, 10 und 6, 7. Jetzt ist 6 hat er sogar ein bisschen Gas rausgenommen, da war der Norris fast gleichwertig, hat ihn dann aber in Kurve 7 mit 5 km/h Überschuss geschlagen. Gegenüber Russell waren es, glaube ich, sogar 10 km/h Überschuss. Und da, wenn man sich das genau anschaut, ist es so, wer in der Kurve 6, das ist eine bergabführende Linkskurve, sehr schnell, wer da wirklich voll am Gas hängt, das ist möglich. Der ruiniert sich die Reifen, nicht er ruiniert sich die Reifen, aber die Reifen werden natürlich heiß. Das heißt, sie sind in der nächsten Kurve, Kurve 7, die ja kurz darauf folgt, nicht mehr so, oder liefern nicht mehr den Grip, den sie liefern könnten. Geht ein bisschen vom Gas, dass er in Kurve 7 dann wirklich den optimalen Reifen hat. Warum konzentriert er sich auf 7 und nicht auf 6? Weil die Gerade, die dann folgt, oder das Beschleunigungsstück, das darauf folgt, bis Kurve 9, kann man sagen, die Kurve 8 ist ja keine richtige Kurve, länger ist als der Platz zwischen 6 und 7. Da kann er mehr profitieren. Das gleiche Spiel wieder zwischen 9 und 10. Nimmt ein bisschen den neuen Gas raus, ist zwar auch schneller als alle anderen, aber nicht in dem Maße wie dann in Kurve 10. Nach Kurve 10 folgt die Zielgerade. Da profitiert er dann wieder davon. Und ich glaube, Martin Brundle hat mir erzählt, ich glaube, bei Sky England hat man so eine Analyse dieser Qualifying-Runde gemacht. Er hat gesagt, auch bei allen anderen Kurven, dort wo er bremsen musste, die war so präzise, es war fast die perfekte Runde. Er ist wirklich auch bei den engen Kurven dann wirklich ganz außen immer ganz hart am Körb gewesen, hat wirklich im perfekten Moment gebremst, perfekten Moment Gas, wieder Gas gegeben. Es war natürlich eine Traumrunde, muss man sagen. Aber man muss dazu sagen, die 4 besten Runden von Verstappen an diesem Samstag, also die 2 besten Q2-Runden, die 2 besten Q3-Runden, hätten alle für die Pole Position gereicht.
Ja, Wahnsinn. Ich muss die ganze Zeit dran denken, wie wir im Pressezentrum saßen und der österreichische Radiokommentator war es, glaube ich, die ganze Zeit gesagt hat, der Max-Faktor. Ja, ja. Und das ist ja genau das, was du gerade auch beschrieben hast.
Ja, weil Red Bull hatte ja kein Upgrade dabei und die Strecke ist... Sie ist schon anders als Barcelona, aber es sind schon ähnliche Fähigkeiten, werden davon verlangt. Und in Barcelona stand Norris auf der Pole Position. Hier hat McLaren keine Chance gehabt, auf die Pole Position zu fahren. Im Rennen war es dann so, am Anfang haben wir ja auch alle gedacht, ne, das läuft wieder so. Ich glaube, vor dem ersten Boxenstopp hat er so um die 6 Sekunden Vorsprung gehabt. Ich glaube, vor dem zweiten ein bisschen mehr sogar.
Ja, 8 waren es, glaube ich.
Ja, genau, waren irgendwann mal sogar 8. Und dann kam halt, naja, ich weiß nicht.
Ja, das war jetzt genau, du hast mir gerade schon die Steilvorlage also, hier gegeben. Das wäre die nächste Frage gewesen. Es wäre ja relativ eintönig geworden, bis wir dann das Thema mit dem Boxenstopp hatten, der schief ging. Der ist, glaube ich, hinten links war es geklemmt. Und es gab dann auch in Sachen Strategie mit der Reifenwahl bei Red Bull noch so ein Thema, dass man dann da statt hart auf Medium gegangen ist. Vielleicht kannst du das da nochmal erklären, was da so die Hintergründe waren zum Boxenstopp und zur Reifenwahl.
Ja, ausschlaggebend war natürlich der Boxenstopp. Die haben gegenüber McLaren etwa 4 Sekunden verloren. Dann, dadurch ist der Rückstand, der glaube ich zu dem Zeitpunkt dann wieder 6 Sekunden war, ist natürlich schon mal dramatisch geschrumpft. Dann hat Verstappen, er hat gemerkt, jetzt ist der andere natürlich näher dran. Er wusste auch, dass der andere die besten und Reifen hat, hat sich dann in der Kurve 4 gleich auf der Runde raus aus den Boxen verbremst und plötzlich war der schon im DRS-Bereich und da ist es dann ganz schwer, vor allem wenn der andere einen Reifenvorteil hat, den wieder abzuschütteln, weil wir haben 3 DRS-Zonen, da bleibst du einfach dran. Also das hat ja auch im Sprint, glaube ich, 8-9 Runden gedauert, bis er den Norris dann endlich mal abgeschüttelt hat. Das Problem bei Red Bull war folgendes, sie haben gedacht, sie sind besonders schlau und haben sich 2 Hartersatzreifen, frische Hartersatzreifen fürs Rennen reserviert. Und das hat eigentlich sonst außer Red Bull nur Haas gemacht. Für Haas hat es sehr gut funktioniert, aus anderen Gründen. Bei Red Bull hat man dann so am Sonntag gemerkt, alle anderen hatten 2 Satz Medium, muss man noch dazu sagen, hat man dann am Sonntag gemerkt, die Temperaturen gingen ein bisschen runter und dann war der harte Reifen nicht mehr so toll. Verstappen hatte auch im zweiten Stint, obwohl er noch einen komfortablen Vorsprung hatte, ziemlich gejammert, dass das Auto Grip verliert, dass das Auto Balance verliert. Und dann hat man gesagt, naja, jetzt müssen wir halt in den sauren Apfel beißen und nehmen den gebrauchten Satz Medium, den wir noch hatten. Und das war ein Satz aus dem Sprint-Qualifying, der noch da war. Der hat jetzt auch nicht so wahnsinnig viele Runden auf der Lauffläche. Aber der Unterschied zwischen einem frischen Satz und einem gebrauchten Satz ist jetzt natürlich je nach Runde, aber vergleichen wir mal mit einem der nur im Sprint-Qualifying eine schnelle Runde gefahren hat. Das ist schon so ein Zehntel und das setzt sich natürlich sofort. Und das war sicher ein Nachteil. Und der zweite Nachteil war war eine Folge dieser Reifenwahl. Es ist ja beim Sprintrennen so oder beim Sprintwochenende so, man sieht schon im ersten Training am Freitag, wer wie taktieren will. Wenn man sich also 2 Satzreifen von einem bestimmten Typ aufheben will, dann fährt man natürlich genau den entgegengesetzten Reifen im freien Training am Freitag, gleich im ersten Training, weil sonst würde man ja einen der beiden schon verballern und das geht nicht. Das heißt, man fährt eigentlich auf dem Reifen, den man im Rennen den Vorzug gibt, nie. Kein einziges Mal. Und genauso war es bei Red Bull. Man hätte es ja zumindest mal bei Perez probieren können. Aber nee, auch Perez hatte ja die gleiche Reifenausstattung wie Verstappen. Und deswegen ist man da schon ein bisschen überrascht worden und musste halt während des Rennens umdisponieren, was jetzt nicht so ganz glücklich war. Das ist, glaube ich, Red Bull schon mal passiert, weil man da eine andere Richtung gehen wollte. Kann natürlich jedem anderen passieren. Nehmen wir mal an, der harte Reifen wäre das goldene Los gewesen, hätten alle anderen dumm geschaut und hätten dann vielleicht einen angefahrenen harten Reifensatz nehmen müssen.
Das Thema fand ich super spannend, haben wir uns auf der Rückfahrt gestern noch drüber unterhalten. Also ja, ist interessant. Und Christian Horner hat, glaube ich, gesagt, sie haben 4 Sekunden bei dem Boxenstopp verloren. Nach deinen Informationen nach war da auch jemand Neues hinten links.
Ja, es hieß, dass in der Crew ein, der hinten links, ein neuer Mann war, warum auch immer. Aber ich glaube, das jetzt an dem festzumachen, da stehen alle so unter Stress, da kann was passieren. Die Mutter ist halt nicht, die Radmutter hat sich nicht gleich gelöst, mal gesehen. Er hat ein zweites Mal angesetzt, dann muss es noch ein bisschen warten, weil Norris angeschossen kam. Es war ja schon beim ersten Boxenstopp so die Frage, ist es unsafe release oder nicht? Da sind sie mit einem blauen Auge davongekommen, Red Bull, weil man das so interpretiert hat. Naja, der Norris hat so ein bisschen gebremst, um zu zeigen, das war ein unsafe release. Wie gesagt, ich glaube, andere Teams hätte es vielleicht erwischt. Bei Red Bull drückt man da öfters mal beide Augen zu. Aber wie gesagt, das war das nächste Problem und dadurch war der Vorsprung dann weg. Und dann natürlich, wenn er im DRS-Bereich ist und er hatte den besseren Reifen, am Ende war der McLaren sicher das bessere Auto.
Du hast vorhin den Rückstand von Perez schon angesprochen. Ich fand das wirklich auch in jeder Session echt heftig. Woran machst du das fest, dass da irgendwie so, als würde sich da der Knoten gar nicht mehr lösen bei ihm?
Ja, ich glaube, ich vergleiche es fast mit den letzten Jahren. Es geht immer ganz ordentlich los in der Saison und dann wird es immer schlechter, weil da kommen so ein, zwei Rennen, wo der Verstappen richtig viel schneller ist und dann kommt halt zum Fahrkönnen, das sicher zugunsten von Verstappen ausschlägt, dann kommt halt auch noch das Mentale dazu. Dann verliert er da nochmal und jetzt gut im Rennen ist er natürlich kritisiert worden, weil er hinter Hülkenberg ins Ziel kommt, aber einem Haas. Aber man muss sagen, er hat natürlich da in der ersten Runde auch einen massiven Treffer gelandet und sein Auto war stark beschädigt. Gleiche trifft dann auf Hamilton zu. Da waren einige Autos entweder durch Berührungen oder weil sie zu hart über die Curbs gefahren sind, waren die Unterböden beschädigt und das ist dann, also Horner hat gesagt, im Bereich von einigen Zehntelsekunden, das ist das schon eine ganze Menge.
Jetzt haben wir lange über Red Bull geredet, über Norris und Verstappen. Gewonnen hat ja George Russell, den wollen wir jetzt da nicht irgendwie zu kurz kommen lassen. Ist Mercedes jetzt wirklich schon siegfähig? Wir haben, also ich habe es vorhin schon gesagt, wenn sich zwei streiten, freut sich der Dritte. Und ist man auf einem Level mit Ferrari?
Also siegfähig aus eigener Kraft noch nicht. Ich meine, das hat ja gezeigt, zum Zeitpunkt der Kollision Norris Verstappen war Russell 15 Sekunden zurück. Das ist jetzt nicht die Welt. Sind, wenn man sich's ausrechnet, so 0,2 Sekunden. Das war schon mal viel, viel mehr in diesem Jahr. Bei Mercedes muss man sagen, sie haben jetzt wirklich dreimal hintereinander ein sehr gutes Auto gehabt. Sie wären aus eigener Kraft logischerweise auch aufs Podium gefahren mit dem dritten Platz. Also das heißt Montreal, Barcelona, Spielberg, da ist jetzt eine gewisse Konstanz drin, das war ja vorher nie. Wir hatten ja schon mal ein paar Highlights in den beiden Saisons davor bei Mercedes, aber meistens ging es dann wieder runter. Jetzt muss man sagen, geht es stetig bergauf. Fehlen noch die 2 Zehntel, die muss man sich hart erarbeiten. Und was Ferrari angeht, ich würde sagen, Ferrari ist vielleicht ganz, ganz leicht dahinter, was ein bisschen überrascht, weil sie ja eigentlich eine Zeit lang so aussehen, als wären sie der große Gegner von Red Bull. Aber seit diesem Upgrade da in Imola hat man da ein bisschen Probleme. Ich weiß nicht, vielleicht kommen wir ja auch noch drauf. Jetzt will er jetzt nicht springen. Wir sind bei Mercedes. Mercedes will ja jetzt in den nächsten paar Rennen wirklich massiv auch wieder Upgrades bringen, was auch die Gefahr birgt, dass der Schuss wieder nach hinten losgeht. Aber ich glaube, sie haben jetzt so einigermaßen eine Sicherheit. Ich hoffe, dass sie kein Großes bringen. Große Upgrades, auch da werden wir vielleicht später noch drüber reden, bergen jetzt wirklich die Gefahr. Stella hat sogar gesagt, die Zeit der großen Upgrades ist vorbei. Aber nochmal, im Moment sind sie 2 Zehntel hinter Red Bull und McLaren.
Wir haben doch auch den Abstand nach dem Rennen noch direkt ausgerechnet mit Sainz so im Vergleich. Und da waren die so vom Abstand her mit den 71 Runden, glaube ich, auch auf einem Level. So.
Ja, man muss dazu sagen, jetzt auch nochmal Piastri, der zweite McLaren, der kam von Startplatz 7 und der war im Ziel nur noch 1,9 Sekunden hinter Russell. Also wenn der weiter vorne startet, fährt er vor dem Russell ins Ziel.
Und der hat ja wirklich Pech mit seinem Startplatz gehabt, weil der ja dann was, genau, im Quali mit den Track Limits das
ja,
Thema
was
hatte.
Auch ein Witz war,
sind
wir
mal
ehrlich.
Drei auf,
ja.
Von drei, also eigentlich wäre er auf drei gestanden und ist dann auf sieben zurückversetzt
also,
worden.
Wenn man sich da mal Aufnahmen vom Helikopter anschaut, da sieht man gar nichts. Das sind, weil der parallel zu dem Auto fliegt, da ist ein Schatten. Ob der jetzt, also wenn, dann ging es um Millimeter und dem da einen Strick draus zu drehen. Also das, wie gesagt, und in der Kurve, da ist sowieso so wenig Platz bis zum Kiesbett. Also selbst wenn da einer mit allen vier Rädern ein bisschen drüber raus ist, man ist dann auf dem Körb. Ich glaube gar nicht, dass das was bringt. Hätte man vorher auch sagen sollen, da schauen wir gar nicht drauf.
Ja, und McLaren hat ja Protest eingelegt, wurde aber abgewiesen, weil man gegen die Entscheidung der Sportkommissare quasi nicht protestieren kann in dem Sinne.
Ja, und sie hatten keinen Regelpassus.
Ja,
sie haben
genau.
gesagt, ja. Sie haben ja nicht gesagt, das verstößt gegen Regel XY, weil es das nicht gab. Es war einfach... diese Messung war nicht zweifelsfrei und sie hätten ja auch alle anderen Autos an dieser Stelle genauso messen müssen, um einen Vergleich herzustellen. Das ging auch nicht, weil der Hubschrauber nicht immer an der gleichen Stelle war. Also insofern war das wirklich blöd und da haben sie sich die Rennleitung und die Sportkommissare wirklich in eine Situation reingeritten, die Leute wieder ärgert. Das ist völlig unnötig, genauso die Nummer mit den Track Limits, wenn einer über eine Haarnadel oder eine langsame Kurve hinausschießt, irgendwo da in der Auslaufzone rumfährt, das kann man nicht als Verletzung der Streckenlimits da dann notieren.
Jetzt haben wir so ein bisschen ausgeholt, nochmal zurück zu Mercedes. Du hast es gesagt mit diesen kleineren Upgrades. Toto Wolff hat auch gesagt, wir haben eigentlich jetzt fast in jedem Rennen irgendein Upgrade gebracht und es kommen auch in den nächsten welche. Und bis zur Sommerpause will man dann eigentlich siegfähig sein. Hältst du das für realistisch?
Ja,
so
lang
ist es ja nicht
das
mehr.
Das ist schon ein ehrgeiziger Plan, würde ich jetzt sagen. Ja. Es kommt jetzt sicher was in Silverstone, aber vergesst nicht, Red Bull will sein größtes Upgrade jetzt in Silverstone bringen. Wie gesagt, die ersten zwei haben nicht so funktioniert. Das in Imola und das in Japan hatten sie, glaube ich, eins. Jetzt muss man nur hoffen, dass es auch nicht wieder, also auch nicht in dem Maße funktioniert. Das von Ferrari hat das Auto nicht besser gemacht. Also man sieht, es ist unheimlich schwierig geworden, jetzt eine Rundenzeit zu finden. Wie gesagt, der Einzige, der einen richtig großen Schritt nach vorne gemacht hat mit einem großen Upgrade, war McLaren. Also deswegen, wie gesagt, ehrgeiziges Ziel von Toto Wolff.
Ich glaube, der Hunger nach Siegen ist halt einfach auch so groß, weil... Wir haben nachgeschaut, 2022 war der letzte Sieg von Mercedes. Ich glaube, es war Brasilien.
Brasilien, auch Russell.
Genau. Ja. Und auch Russell. Lass uns da noch mal kurz drauf eingehen. Russell ist da momentan einfach total auf einer Welle im Vergleich zu Hamilton. Hamilton hatte ja auch dieses Thema mit der Boxeneinfahrt, mit der weißen Linie. Es ist auch so ein bisschen, er kommt halt im Vergleich zum Russell da jetzt irgendwie nicht aus seinem Tal raus.
Ja, das stimmt. Also eigentlich hat er nur ein Highlight heuer gehabt, das war Barcelona, da war er besser. Aber er hat ja gesagt, er ist das mit sich so ein bisschen in Klausur gegangen, woran es liegt, dass er ständig die Trainingsduelle auch verliert. Und man hat ihm dann auch gesagt, dass er ein Stück weit zu hart fährt, diese Reifen vertragen das nicht. Wir hatten gerade das Thema mit den Kurven 6, 7, 8, 9, 10. Man muss da hin und wieder ein bisschen zurücknehmen, lieber 99,9% fahren, damit der Reifen gut in Schuss ist. Das hat ja dann auch, dieses Thema hat gar nichts mehr mit dem Auto zu tun. Ne? Das passiert jedem, ob er in einem schlechten oder einem guten Auto sitzt. Wenn er einfach zu hart fährt, dann funktioniert das. Übrigens, interessanterweise ist das Gleiche jetzt Fernando Alonso passiert. Der hat natürlich, da fährt jetzt der Frust mit, dass dieses Auto nicht mehr so gut ist wie letztes Jahr. Und er hat im Qualifying erst gerade so ins Q2 gekommen und war dann aber auch nur Fruchtcenter. Und die Leute im Team haben mir gesagt, der ist diese eine Runde dann, wo es darauf ankommt, viel zu hart gefahren und hat die Reifen überstrapaziert und hat dann in verschiedenen Kurven für die hohen Reifentemperaturen bezahlt. Also man muss mit diesen Reifen wirklich so ein ganz kleines bisschen drunter fahren. Zumindest mal in gewissen Kurven, wo man weiß, man kann den Reifen ruinieren. Und ich glaube, das gelingt Hamilton noch nicht ganz so. Er steht natürlich jetzt auch unter dem Druck, dass Russell eine sehr gute Saison hinlegt.
Das hat Hamilton ja auch in der Presserunde gesagt, dass er das noch nie so sensibel erlebt hat mit den Reifen wie in dieser Saison tatsächlich. Aber
ja, ganz kurz muss ich einhaken, weil das ist eigentlich logisch. Die Autos werden immer schneller. Es ist immer mehr Abtrieb da. Das geht natürlich irgendwo auf die Reifen logischerweise.
Wo wir jetzt gerade bei Hamilton, bei dem es nicht so bombig gerade läuft, waren, Überleitung zu Ferrari auf Charles Leclerc scheint nicht mehr der Monaco-Fluch zu liegen, weil Monaco hat er gewonnen, aber seit Monaco irgendwie ein Fluch. Gut, Carlos Sainz war jetzt auf dem Podium. Wie siehst du gerade da so die Leistungskurve?
Also wenn wir es erstmal nur auf Ferrari beziehen, die haben, wie gesagt, das Upgrade hat mehr Abtrieb und das zeigt sich auch in sehr, sehr vielen Kurven, vielleicht sogar den meisten Kurven. Aber sie haben ein Problem, es gibt bestimmte Kurven, da setzt das Bouncing wieder ein. Das ist nicht in allen schnellen Kurven, nur in bestimmten. Und der Trigger, haben wir erzählt, kann sein, ein paar Bodenwellen vor diesen Kurven oder vorher mal über den Körb gefahren, da beginnt das Auto zu schwingen und die Schwingerei hört nicht auf. Da stört die Fahrer jetzt nicht allzu sehr. Da verlieren sie nicht zu viel Zeit durch dieses Bouncing. Den Leclerc stört es sowieso nicht. Den hat er schon 22, wo man sich gewundert hat, wo die Ferrari ja wirklich geschaukelt haben. Hat er gesagt, mich stört das nicht so, diese vertikalen Bewegungen. Das Problem ist, die Reifen stört es. Weil da ist natürlich so viel Last auf den Reifen. Und dann ist es nicht nur die Oberflächentemperatur, durch dieses Auf und Ab beginnt der Reifen natürlich stärker zu walken. Da wird er auch innen heiß, was man ja eigentlich will, aber eigentlich zu heiß. Und das kann man durch dieses Felgenkühlung gar nicht mehr kompensieren. Und das ist ein bisschen das Problem der Ferrari. Die sind in einigen Kurven wahnsinnig schnell, dann aber, weil eben das Bouncing auftritt, bezahlen sie in den nächsten und in der übernächsten Kurve. Und das kriegen die im Moment noch nicht so hin. Und das Problem haben jetzt wieder viele, weil jetzt wieder die Tendenz ist, wir haben es ja schon gehabt, die Autos sind irgendwo am Limit jetzt vom Abtrieb her. Und um noch mehr Abtrieb zu finden, müsste man wieder ein bisschen tiefer gehen. Es ging ja 22 so los, man ist so tief wie möglich gefahren, da sind ja einige voll auf die Nase gefallen. Dann ist man höher und höher gegangen, weil man gemerkt hat, okay, ein bisschen weniger Abtrieb, aber der ist fahrbar. Dann hatten alle so ihr Level gefunden. Jeder will natürlich trotzdem mehr Abtrieb wieder herstellen. Jetzt geht man so langsam wieder runter und je weiter man runter geht, umso instabiler wird das Auto. Das ist eigentlich das Riesenproblem des Aston Martin auch. Man ist einfach zu tief. Man hat jetzt seinen maximalen Abtrieb auf einer Bodenfreiheit, die zu niedrig ist. Das Auto wird instabil, ob es durch Bouncing oder durch andere Phänomene. Man muss jetzt da wieder den richtigen Punkt finden. Die Ingenieure erzählen ja, sie wüssten das Problem und es wird auch demnächst gelöst. Also da tut man ja so, als wäre mit einem Griff alles in Butter. Bei Ferrari ist es, glaube ich, ein bisschen schwieriger, weil das Auto schon gut ist, aber eben da ein bisschen auslässt. Das ist das eine. Leclerc, ich glaube, bei dem ist auch manchmal so ein mentales Problem. Also in Österreich ging alles schief. Im Sprint-Qualifying geht der Motor erst in den Anti-Stall durch dieses Stop-and-Go da im Stau in der Boxengasse. Und dann muss er innerhalb einer bestimmten Zeit einen Knopf drücken, damit der Computer weiß, der Fahrer sitzt noch bei Bewusstsein im Auto. Weil es könnte ja sein, dass der Motor auch weiter, er hat einen Unfall, der Motor läuft weiter, weil Anti-Stall eingesetzt hat. Und dann schaltet das System nach einer gewissen Zeit ab und dann ist ihm der Motor aus. Und genau das ist ihm passiert, weil er war so verwirrt, dann musste er so ein bisschen zur Seite und dann hat er diesen Knopf nicht gedrückt, dann war der Motor aus. Dann dauert es ungefähr 10, diese Startprozedur des Motors, da so um die 10, 12 Sekunden und dann war ihm die Zeit aus. Das war der erste Tag, zweiten Tag hat er es übertrieben in Kurven 9 und 10. Dadurch hat er schon mal einen schlechten Startplatz gehabt. Wenn man dann mittendrin steht, läuft man halt Gefahr, in Kollisionen verwickelt zu werden. Und er lag da im Sandwich zwischen Piastri und Perez und hat sich da einen Treffer eingehandelt und damit war das Rennen vorbei.
Ganz kurz noch, Anti-Stall, weil wir haben uns darüber unterhalten, was es für eine Übersetzung auf Deutsch dafür geben könnte. Wir sind zu dem Fazit gekommen, keine. Kannst du es nochmal kurz in ein, zwei Sätzen erklären? Weil das ist, glaube ich, für manche noch nicht ganz klar.
Ja, die Drehzahl des Motors fällt eigentlich so weit, dass der Motor absterben würde und dann trennt das System die Kupplung. Dadurch läuft der Motor weiter und er stirbt eben nicht ab, weil die Prozedur, ihn zu starten, einfach relativ lange dauert. Wie gesagt, er muss natürlich in einer gewissen Zeit so eine Art Bestätigungsknopf drücken, damit das System auch weiß, der Fahrer lebt noch.
Okay. Haas, beide Autos in den Punkten. Bestes Ergebnis der ganzen Saison. Nico Hülkenberg auf Platz 6, Kevin Magnussen auf Platz 8. In dem Fall war der Deutsche und der Däne Gewinner, anders als beim Fußballmatch, was sie am Abend vorher gemeinsam geschaut haben. Was haben die besser gemacht als sonst?
Erstens hat die Strecke gut für sie gepasst. Es hat langsame Kurven, da ist das Auto sehr gut. Es hat schnelle Kurven, da hat man ursprünglich gedacht, dass das Auto schlecht ist. Aber Komatsu hat erzählt, der Teamchef, wir haben in Barcelona gelernt, dass wir da gar nicht so schlecht sind. Unser Problem sind die mittelschnellen Kurven mit den langen Radien. Die gibt es in Spielberg nicht. Also es war eigentlich fast ihre Paradestrecke, muss man sagen. Es war auch in der Vergangenheit schon oft so. Die haben die besten Ergebnisse in Spielberg immer gehabt, die Haas. Und dann kam dazu, sie hatten eine sehr gute Taktik. Sie haben sich wie die Red Bull zweimal den harten Reifen reserviert, beide Fahrer. Und für den Haas war das das Bessere. Man hat auch schon im Sprint gemerkt, Magnussen ist ja ein klasse Sprint gefahren, er war Neunter und hat diese Position locker verteidigt da. Und wenn einer ausgefallen wäre, hätte er da schon einen Punkt geholt. Und was man nach dem Rennen hat Magnussen erzählt, das war eigentlich von der Rennpace her das Beste, was Haas bis dahin hatte. Also von wegen Reifenabnutzung und Reifenabbau gar nichts. Also nichts, aber im Rahmen, also mindestens so gut wie die Autos um ihn herum. Und das hat sich dann im Rennen fortgesetzt und man hat dann folgende Taktik gemacht. Man wusste, man wird irgendwie, weil man ja in der Mitte des Feldes startet, in irgendeinen DRS-Zug reinkommen, da kommt man nie wieder raus. Also Medium-Reifen gleich am Anfang und relativ kurz fahren. Beide sind ja relativ früh reingekommen. Dadurch, dass man zwei harte Satzreifen hatte, konnte man sich das leisten. Man hatte dann also zwei lange Stints am Ende und ist so immer aus dem Verkehr rausgefallen und konnte dann relativ frei fahren. Und die Glanzleistung von Hülkenberg war natürlich die allerletzte Runde. Es ist leider irgendwie untergegangen. Ich weiß gar nicht, ob es im Fernsehen zu sehen war. Hülkenberg hat es erzählt. Perez war ja hinter ihm, hat natürlich gedrängelt und eigentlich Perez natürlich im besseren Auto, auch wenn es beschädigt ist. Und Hülkenberg hat gesagt, der wird mich spätestens Kurve 4 schnappen. Also was hat er gemacht? Er lässt den Perez vorbei in Kurve 3 absichtlich. Da muss er schon die Nerven zu haben, damit er DRS bekommt, und zwar vor dem Aktivierungspunkt. Dann hat er DRS auf der Schönberggeraden gehabt, also zwischen Kurve 3 und 4, hat den Perez wieder mit DRS überholt und dann wusste er, die letzte halbe Runde, die bleibt dann natürlich vorne. Also das war schon, das zeigt die Erfahrung und die Klasse von Hülkenberg.
Ja, clever. Bei Aston Martin und Toro Rosso läuft so lala. Interessant war, Toro Rosso hat ja das Upgrade gebracht gehabt und hat jetzt da irgendwie noch weiter experimentiert. Wir haben ja sowohl mit Peter Bayer als auch mit Per Maiden gesprochen, wo immer nicht so ganz klar war, welche Konfiguration fährt man jetzt eigentlich. Ja, irgendwie kam man da noch nicht so richtig zu einem super Ergebnis, oder was würdest du sagen?
Nee, man hat dann das Paket von Barcelona eigentlich genommen, mit Ausnahme des neuen Unterbodens. Da hat man zugegeben, man war ein bisschen zu aggressiv mit dem Unterboden, wollte den eigentlich so mehr ein bisschen schnelle Kurven und hat sogar freiwillig ein bisschen was aufgegeben für die langsamen Kurven, hat aber nicht gepasst. Man kam mit diesen üblichen Problemen, wir haben schon besprochen, ob das jetzt Bouncing ist oder das Auto ein bisschen instabil, hat jetzt gesagt, okay, wir lassen den Unterboden mal weg, alles andere, Heckflügel, Seitenkästen, Bremsbelüftungen, bleibt dran. Das Auto hat schon wieder sich einen Schritt nach vorne bewegt, vielleicht noch nicht so gut, wie es vorher war, aber es war die richtige Entscheidung. Man hatte den Mut, sich einzugestehen, wir haben da einen Fehler gemacht, oder wir sind zu weit gegangen, jetzt gehen wir erstmal einen Schritt zurück und gehen dann wieder nach vorne. Aston Martin hatte den nicht. Man fährt also seit Imola mit dem Imola-Paket und es wird eigentlich immer schlechter, hat man das Gefühl, mit der Ausnahme Kanada, aber da gibt es ja kaum Kurven. Und deswegen war man bei Aston Martin auch daran interessiert, was machen die da jetzt eigentlich bei Toro Rosso. Und ich glaube, das war eine gute Lehre für sie, aber wie gesagt, sie behaupten ja, sie wüssten, wo das Problem herrührt und wie man es löst. Es ist, wie gesagt, die fahren zu tief. Vermutlich war das dann auch die Konsequenz des neuen Unterbodens bei Toro Rosso, dass man zu tief gefahren ist und sich in eine gewisse Instabilität da eingehandelt hat.
Aston Martin, Lance Stroll ist bestätigt worden, war jetzt keine so große Überraschung, würde ich sagen. Ja. Pierre Gasly wurde bei Alpine bestätigt. Max Verstappen hat am Donnerstag, was glaube ich, in der Pressekonferenz so ein bisschen schwammig drumherum geredet, als er gefragt wurde, wo er denn dann 2025 fährt, hat er sich so zu einem... Es gab ja die Ja-Nein-Frage, fährst du bei Red Bull oder nicht, hat er sie dann mit Ja bestätigt. Und Horner sagte auch noch, ja, ist keine große Überraschung. So richtig entschlossen klang es noch nicht. Im Grunde genommen blockiert Sainz jetzt noch so ein bisschen das ganze Fahrerkarussell. Was ist da so deine letzte Information? Wie steht man da?
Ja, also Carlos Sainz hofft natürlich immer noch, dass die Ehe Red Bull Verstappen in die Brüche geht, das ist klar. Ihm ist natürlich auch klar, dass er nicht ganz so lange warten kann, weil unter Umständen passiert es nie. Und Verstappen fährt wirklich das nächste, vielleicht sogar das übernächste Jahr für Red Bull. Also das ist für ihn jetzt keine Option, ewig zu warten. Er will aber sich diese Hintertür trotzdem irgendwie offen halten. Also er will einen Vertrag, wo er wirklich, wenn es dann allerletzte Sekunde doch passiert, dass er dann noch wechseln kann. Und zwar, dieses Offenhalten betrifft nur Red Bull. Ja, weil die Teams sagen natürlich, mach mal nicht. Da hat er den Teams gesagt, Leute, passt auf, es ist nicht, wenn bei Mercedes ein Platz frei wird oder bei Ferrari oder sonst wo. Es geht nur um Red Bull. Audi lehnt das ab. Der neue Player jetzt, Alpine, lehnt das ab. Die einzigen, die ihm das gewähren würden, wäre Williams. Deswegen stand Williams auch lange in der Pole Position. Jetzt kam also in Barcelona ein Angebot von Alpine dazu. Ich habe mich aber mit Flavio Briatore unterhalten und der hat ganz klar gesagt, 1+1 Verträge gibt es bei uns nicht. Der Sainz hat den Vertrag auf dem Tisch liegen. Er weiß, was wir von ihm fordern. Er weiß, was wir ihm geben. Und jetzt liegt es an ihm, zu unterschreiben oder nicht. es wird da gar nicht mehr geredet, typisch Flavio natürlich. Und jetzt muss man halt mal schauen, wie er sich entscheidet. Ich meine, beim Sainz müssen wir wirklich, ich glaube, wir hatten es auch schon mal thematisiert, sagen, der ist gefrustet, der verliert bei Ferrari seinen Platz, er findet bei keinem anderen Top-Team einen Platz, aus welchen Gründen auch immer. Jetzt muss er sich da mit Audi, oder schrägstrich im Moment ist ja noch sauber, Williams und Alpine rumschlagen. Aus seiner Sicht ist es wie die Entscheidung zwischen Not und Elend. Und er versucht jetzt wirklich, da die super kluge Entscheidung zu treffen, die es wahrscheinlich nicht geben wird. Immer noch mit dem Hinterkopf, vielleicht geht ja doch noch die Tür auf. Und deswegen wartet er zu und verlegt Fristen eine Woche um die andere Woche. Williams hat ihm eigentlich eine Frist, die letzte Frist gesetzt für den Dienstag vor dem Grand Prix von Österreich. Die ist verstrichen. Jetzt hat man ihm noch eine Woche Verlängerung gegeben. Das heißt also, heute haben wir Dienstag. Ja, also heute ist eigentlich die Frist. Und ab dann will James Vowles dann mit den Alternativen verhandeln. Das ist dann logischerweise Ocon, vielleicht Ricciardo, Valtteri Bottas, weil er sagt, wir können nicht länger warten, zum Schluss kriegen wir gar nichts mehr, weil er weiß natürlich, hinter dem Ocon ist jetzt dann auch Audi her, hinter dem Ocon ist Haas her, zum Schluss kriegt man gar nichts. Also wir müssen dann, hat er gesagt, wir müssen dann mit den Alternativen verhandeln, und das würde dann den Sainz natürlich dann auch ein bisschen einschränken. Sainz hat erklärt, er will bis nach dem Triple warten, weil er während in diesen kurzen Pausen dazwischen nicht den Kopf hätte, sich da irgendwie über einen Vertrag Gedanken zu machen. Aber er weiß im Prinzip, was auf dem Tisch liegt, und sie hätten sich eigentlich schon vorher die Gedanken machen können.
Apropos Triple, es steht ja jetzt schon wieder Silverstone an. Du packst jetzt dann schon wieder die Koffer. Wir sind gerade erst zurückgekommen und morgen geht schon wieder weiter. Ja, wie denkst du, geht dieses Duell Norris Verstappen jetzt in Silverstone weiter?
Ja, ich würde jetzt Silverstone wieder eher so wie Barcelona sehen. Also wie gesagt, das Red Bull Upgrade, das ist jetzt die große Unbekannte, und wir wissen natürlich auch nicht, was Mercedes da treibt. Ich würde es eigentlich wieder etwas ausgeglichener sehen, und ich würde mal sagen, da wird genauso hart gefightet wie in Österreich. Vielleicht sagt sich der Verstappen, mir ist der WM-Titel wichtiger. Er hat ja schon genügend Vorsprung und wird das vielleicht hin und wieder mal nachgeben in dieser Nummer, weil er nicht befürchten muss, jetzt, dass ihn der Norris gleich einholt. Interessant wäre natürlich, wenn noch der ein oder andere dazukommen würde, also ein Leclerc, ein Russell, ein Hamilton oder wie auch immer. Dann würde es da hinten vorne richtig heiß. Dann darf da keiner mehr einen zweiten Gedanken haben. Dann muss er wirklich schauen, dass er sich verteidigt. Also das ist ja das, auf was wir alle hoffen, dass 3-4 Autos beteiligt sind. Aber wir sind schon froh mit 2. Also wir hatten es ja lange nicht. Und ich muss sagen, wenn wir nochmal so ein Duell sehen, wird das sicher interessant. Und die McLaren müssten eigentlich aufgrund der Streckencharakteristik dort fliegen.
Ja, Michael, danke wie immer für deine spannenden Einblicke. Uns interessiert natürlich auch, was ihr denkt zum Norris-Verstappen-Crash. Wer hatte denn tatsächlich die Schuld? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Wir sagen danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Servus.